Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Die Berlinale hat ihn nun doch ganz am Ende den Eklat in Sachen Nahost. Auf der Bühne bei der Preisverleihung, inklusive einem Bundesminister, der aus Protest diese Preisverleihung verlässt. Gleich mehr zu den Reaktionen. Dann wollen wir wissen, warum das Theater in Regensburg eigentlich so erfolgreich ist. Wir fahren nach Hamburg, um einen bemerkenswerten Ballettabend zu sehen und wollen wissen, wie es den Tänzern inzwischen geht, nachdem sie ja letztes Jahr ihren Intendanten losgeworden sind. Und wir sind im Deutschen Theater in Berlin, wo eine Schauspielerin alleine einen ganzen Abend bestritten hat. So, und dann ist ja Olympia nun auch vorbei. Die Dramen erstmal auch, aber eins steht schon mal fest. Das gehört für die TV-Sender zu den erfolgreichsten Olympischen Spielen überhaupt. Und wir wollen gleich wissen, warum. Also, Olympia ist beendet und all die Zeit war ein Kollege für uns dabei, der ist RBB-Sportchef und für die ARD bei Olympia in Milano und in Cortina, Dirk Walsdorf. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Nun konnten wir ja sehen, dass die ARD auf ziemliche Zuschauerrekorde verweisen kann, was diese Olympischen Winterspiele angeht. Wie kam's?
Na, ich glaube, dass wir nicht vergessen dürfen, dass diese Olympischen Winterspiele endlich mal wieder in unserer Zeitzone stattgefunden haben. Die letzten beiden Spiele waren in Asien. Die Spiele vor 4 Jahren, wenn man die zum Vergleich heranzieht, waren in Peking, massiv geprägt von den Corona-Einschränkungen. Das waren keine besonders schönen Bilder mit lauter leeren Tribünen, mit Athletinnen und Athleten, mit Masken. Und hier hatten wir natürlich an vielen Orten traumhafte Kulissen, gute Sendezeiten, deutsche Sportlerinnen und Sportler, die zumindest mit großen Hoffnungen in diese Veranstaltung gestartet sind und, um mal aus Fernsehmacher-Sicht zu sprechen, natürlich auch eine Öffentlichkeit, die sich vor dem Fernseher, wenn dann, eigentlich noch bei Live-Sport-Events versammelt. Auch das ist ein Trend, der in den letzten Jahren immer stärker hervortritt und der dazu führt, dass die Quoten bei Live-Sport tatsächlich so ziemlich die einzigen sind, die noch signifikant ansteigen. Deswegen war es für ARD und ZDF nebenbei wahrscheinlich auch ziemlich viel gutes Programm, aber auch ein sehr, sehr positiver Zuspruch.
Hat sich die Inszenierung auch verändert? Man sieht ja auch viel mehr technische Möglichkeiten, zum Beispiel durch Drohnen und durch andere Mittel und Perspektiven?
Ja, unbedingt. Und die Olympischen Spiele sind immer so ein bisschen die Benchmark für das, was man in der Sportberichterstattung mit technischer Umsetzung erreichen und machen und auch weiterdrehen kann. Und diese Olympischen Spiele waren aus meiner Sicht wirklich ein Quantensprung bei der Darstellung von Wintersport. Die Drohnen sind natürlich das signifikanteste Merkmal, was auch allen Zuschauern zu Hause aufgefallen ist. Wir haben in unseren unzähligen Gesprächen für verschiedene ARD-Radioprogramme ganz oft die Drohnentechnik erklären müssen, die sich einfach nochmal so verbessert hat mit diesen High-Speed-Drohnen, die an verschiedenen Stellen der Wettkampfstätten positioniert waren, von absoluten internationalen Spezialisten bedient, die die Drohnen auf bis zu über 100 Stundenkilometer beschleunigen können und die dann aber witzige Einblicke geben, die es in der Form vorher nie gab. Es gab aber auch andere Neuerungen, zum Beispiel beim Eiskunstlauf war es so, dass ehemalige Eiskunstläufer jetzt mit einer Steadicam auf dem Eis sind und den Jubel und die Emotionen der Athletinnen, der Athleten unmittelbar nach dem Schlussapplaus in einer bisher nicht dagewesenen Nähe auffangen können. Und es ist insgesamt so, dass auch bei Ton und weiteren filmartigen Kameraführungen hier ein technischer Standard geschaffen wird, der vor allem die Menschen irre nah und irre emotional optisch an das Geschehen heranführt.
Inwieweit hat das dann auch wirklich was mit dem Sport zu tun? Entsteht da eine ganz eigene Medienwirklichkeit?
Finde ich zum Teil tatsächlich schon, aber ein bisschen ist diese Medienwirklichkeit, die ja oft auch im Ruf steht, sozusagen eine falsche Wahrheit zu sein, in dem Fall eigentlich ein realistischeres Abbild, als wir es vorher haben konnten. Denn die Geschwindigkeit beim Ski Alpin, die Neigung eines Hanges, das waren Dinge, die mussten wir früher unseren Hörerinnen und Hörern in einer blumigen Sprache beschreiben, weil man es sich kaum vorstellen konnte, wie schnell das wirklich ist, wie steil der Hang wirklich ist, wie irre so eine Bobbahn aussieht, bis man mal selbst daneben gestanden hat. Und ich finde, dass die neue Technik jetzt klarer ermöglicht, dass man mitbekommt, was für irrwitzige auch Risiken die Athletinnen und Athleten auf sich nehmen, was wir bei diesen Spielen an vielen Stellen ja auch durchaus mitbekommen haben. Also die Technik ist eine große Inszenierung. Sie nutzt natürlich auch den Showcharakter des Ereignisses. Und gleichzeitig gibt es die Kehrseite dieser besonderen olympischen Medaille, dass hier die Realität in bestimmten Momenten eigentlich tatsächlich realistischer abgebildet wird.
Aber auch gibt es diesen Effekt, man scheint so zu sein. Ich meine, die Sportler und Sportlerinnen selbst haben ja ihre eigenen Social-Media-Kanäle. Es gibt ja sehr prominente Sportlerinnen, Sportler, die haben Hunderttausende, Millionen vielleicht von Followern, die nochmal eine ganz eigene Wirklichkeit auch produzieren. Haben Sie das Gefühl, dass es da auch so eine Wechselbeziehung gibt, dass Sportler vielleicht sogar auf diese neue Medienwirklichkeit reagieren, dass es vielleicht sogar Einfluss hat auf die Art und Weise, wie sie ihren Sport ausüben, wie sie sich aber auch vielleicht danach und davor selber inszenieren?
Also letzteres in jedem Fall. Es gibt Sportlerinnen und Sportler, die ein irres Gewicht auf ihre Social-Media-Präsenz legen, die damit im Übrigen auch sehr, sehr viel Geld verdienen, die sich komplett durchvermarkten und die dann auch Reizpunkte setzen. Und das, glaube ich, auch sehr bewusst tun, all dieweil sie dabei immer noch das Risiko gehen, dass sie dann auch zum Teil hart, und wir wissen das, wie das mit allem, was man im Netz publiziert ist, auch unfair kritisiert werden. Aber diese Schraube ist, finde ich, bei diesen Spielen auch nochmal etwas höher gezogen worden. Und ich bin gespannt, wie weit das noch geht. Es gibt ja auch interessante Parallelentwicklungen, dass zum Beispiel auch deutsche Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer sich in eigentlich latent zwielichtigen Portalen wie OnlyFans vermarkten, um Geld für ihren Sport zu generieren. Also das ist interessant, welche Windungen all das nimmt, und am Ende füttert das alles dieses Narrativ, das ist hier natürlich viel mehr als Sport. Das ist Unterhaltung, das ist Show, das ist Inszenierung von außen, aber eben auch von innen.
Was waren da Ihre Lieblingsbeispiele? Also mein Lieblingsbeispiel der Inszenierung war tatsächlich dieser norwegische Biathlet, der sich für sein Fremdgehen öffentlich entschuldigen wollte, der irgendwie glaubte, das sei der richtige Moment, das vor laufenden Kameras zu tun. War das so ein Höhepunkt für Sie, was das angeht?
Also das ist ganz interessant. Den kenne ich schon sehr, sehr lange, weil ich im ARD-Biathlon-Team seit 15 Jahren bin. Und der Stulaholm Lagreit, das ist ein total netter und vollkommen harmloser Kerl, den da einfach irgendwas geritten hat. Und die Liebe lässt einen ja manchmal auch verzweifelt sein. Wir sind hier in Verona, in der Stadt von Romeo und Julia. Ich weiß nicht, ob er am Abend vorher irgendwie noch die falsche Tragödie oder das falsche Liebesdrama gelesen hat. Also dem würde ich dieses Inszenierungsgehen, was ich bei anderen ganz klar diagnostiziere, gar nicht so sehr in die Schuhe schieben wollen. Aber es war eine absolut seltsame Handlung, die im Übrigen auch gegenüber den eigenen Teamkollegen ziemlich respektlos war. Da wurde einer seiner Kumpels Olympiasieger und alle Schlagzeilen drehten sich um ihn und seine seltsame Liebesbeichte. Dennoch denke ich bei der Selbstinszenierung eher an die chinesisch-amerikanische Snowboarderin Eileen Gu, die eine ganz interessante Figur ist, eine unglaublich kluge Frau, die aber alle Register im Social-Media-Game ziehen kann, oder natürlich an das, was im holländischen Eisschnelllauf-Team losgeht, wo es die Social-Media-Queen gibt, die im internen Duell gegen die sozusagen schnurgerade und vermeintlich langweilige Teamkollegin ist und da hoch umstritten ist, weil sie mit einem Privatjet zu den Olympischen Spielen anreist. Also es sind verschiedene Typen von Athleten, aber ausgerechnet der Lagreit, den würde ich immer in Schutz nehmen und sagen, das ist wie ein guter Freund, wo man sagt, Mensch, da hast du einfach Mist gebaut. Und das hat er übrigens versucht, ganz ohne Inszenierung, in den Tagen danach auch wieder gerade zu rücken.
Das Silbermedaille, was den Auftritt, was die Inszenierung angeht, wäre für mich eventuell auch der Slalom-Goldfavorit McGrath, der dort seinen Lauf verpatzt hat und dann abbricht, in Richtung eines Waldes wegstapft. Das waren ja auch bemerkenswerte Szenen, ne?
Das waren total bemerkenswerte Szenen. Und da würde ich auch immer sagen, Junge, wenn du das machst, gerade an der Skipiste, das ist die Piste mit den 4 Drohnen, die da in Betrieb sind. Das muss er schon wissen, dass er dort ein auf eine gewisse Weise ikonisches Bild abgibt. Aber der hatte auch einen ernsthaften Hintergrund, denn der war völlig geknickt und emotional am Ende. Sein Großvater, der für ihn eine unglaublich wichtige Figur war, war kurz vor den Olympischen Spielen verstorben. Er hat sehr an ihn gedacht. Er wollte ihm diesen mehr als gut möglichen Olympiasieg widmen. Und dann ist er gescheitert vor sich und vor der Welt. Und dann hat er dieses kuriose Bild geliefert, was natürlich dann in Social-Media-Kanälen wahrscheinlich milliardenfach angesehen wurde. Ich glaube, für ihn war es gar nicht so witzig. Und ihm fehlte da vielleicht die Sensibilität, dass er gerade guten Content liefert, obwohl er eigentlich gar keinen Content machen wollte, sondern ich glaube wirklich einfach am Boden zerstört war.
Also auch wichtig, diesen Hintergrund nochmal zu erkennen, da bei Ethel Lee McGrath. Aber wir haben jetzt viel natürlich über Äußerlichkeiten gesprochen. Da müssen wir auch darüber reden, wie über Frauen bei Olympia gesprochen wird. Da müssen sich sicherlich auch immer mal wieder Männer an ihre eigene Nase fassen, wie auch über Äußerlichkeiten gesprochen wird. Vielleicht weniger über das Sportliche. Es gab ja Kritik durchaus auch an Ihrem Kollegen Daniel Weiß, der zu einer Eiskunstläuferin sagte, meine Herren da draußen, tut mir leid, aber sie ist leider schon vergeben. Das war die georgische Eiskunstläuferin Anastasia Gubanova. Wie kann sowas noch passieren?
Ja, wie kann sowas passieren? Ich bin da natürlich befangen. Ich kenne Daniel Weiß und schätze ihn für seine Fachkenntnis sehr. Und dennoch kann ich hier durchaus ehrlich sagen, dass ich diese Reportage wie viele andere auch live gehört habe und das mich auch so ein bisschen durchzuckt hat, weil ich glaube, dass er was gesagt hat, was er nicht so gemeint hat. Aber das macht das Gesagte ja nicht ungeschehen. Das ist die Sprache einer Generation von Sportreportern, die wir eigentlich hinter uns gelassen haben. Ich habe auch gemerkt, dass sich viele von außen drauf gestürzt haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass zumindest bei den Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir hier arbeiten bei AD und ZDF, solche antiquierten und überholten und zu Recht überholten Sprachbilder und vor allem Haltungen dahinter längst überwunden sind. Aber ich kann jeden und hier vor allem jede verstehen, die sich auch in verstreuten einzelnen Momenten darüber noch sehr aufregt. Und da müssen wir als Sportreporter einfach besser sein und das besser machen. Daniel Weiß ist ein Kollege, der kann ganz viel zu Leistungen, zur Performance, übrigens auch zur Ausstrahlung von den Sportlerinnen und Sportlern sagen, die er auf dem Eis zu bewerten hat. Und das andere wird er beim nächsten Mal hoffentlich anders machen.
Das Äußere von Frauen wird im Sport generell immer noch deutlich mehr kommentiert. Warum?
Das kann ich schlecht beantworten. Ich kann es nur bearbeiten mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wenn das so ist. Ich will mich nur auch immer ein bisschen gegen Pauschalurteile an der Stelle wehren. Natürlich gibt es auch Frauen, die sich vielleicht noch stärker als manche Männer äußerlich auch inszenieren. Und vielleicht fühlt sich der eine oder andere dann auch zu Bewertungen eingeladen. Natürlich können wir davon immer nur abraten, aber es ist manchmal auch ein schwieriges Feld. Ich will gar nicht irgendwelche Dinge schönreden, aber wenn man zum Beispiel im Livestream 3 Stunden am Stück live kommentiert, ist das auch eine Herausforderung, da in jedem Moment die richtigen Worte zu finden. Es ist trotzdem der Job und es sollte immer gelingen.
Etwas, was das IOC ja gar nicht wollte, ist Politik bei den Olympischen Spielen. Ich glaube, da sind sich die allermeisten Beobachter einig, dass das eine Illusion ist, schon angesichts der aktuellen Zeiten. Wie haben Sie die Realität erlebt, wenn es um politische Fragen ging?
Also es gab hier natürlich einen alles überragenden Fall von Wladislav Heraskewitsch, dem Skeletonpiloten aus der Ukraine, der seinen Helm tragen wollte im Wettkampf, auf dem Fotos von im Krieg gefallenen Sportlern zu sehen waren. Das war hochpolitisch. Das hat die neue IOC-Präsidentin zu meiner großen Überraschung zu Tränen gerührt. Damit haben wir nicht gerechnet. Das gab ein vielleicht menschliches, aber irgendwie auch überhaupt nicht professionelles Bild von Kirsty Coventry ab. Ansonsten muss ich sagen, hatten diese Spiele ihre politischen Momente und hätten noch einen viel größeren Moment gehabt, wenn Donald Trump hierher gekommen wäre, was viele sagen zum Glück nicht der Fall gewesen ist. Und dass ein US-Vizepräsident ausgebuht wird, ist auch was Besonderes. Aber Politik gibt es inzwischen bei allen Olympischen Spielen. Und es wird die große Herausforderung für die IOC-Präsidentin sein, das zu navigieren. Hier hat sie versucht, vollkommen unpolitisch daherkommen zu können. Das wird so nicht haltbar sein. Und da bin ich gespannt, wie sich Kirsty Coventry da besser profilieren kann.
Dirk Walsdorf bei Olympia in den letzten 2,5 Wochen täglich im Einsatz und auch jetzt an diesem letzten Abend, am Abschlussabend, RBB-Sportchef und für die ARD dort unterwegs. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Eindrücke.
Sehr gerne.
Und kommen Sie gut zurück.
Schöne Grüße aus Verona. Dankeschön.
Der Nahostkrieg und die Folgen erschüttert die Kulturszene, gerade in Deutschland, schon seit Jahren. Und auch die Berlinale war schon Bühne dafür, im letzten Jahr zum Beispiel. Und nun also auch dieses Jahr bei der Preisverleihung. Vielleicht als Echo der offenen Briefe und der Debatten, die während der Festspiele auch geführt worden sind. Darüber haben wir ausführlich berichtet, über Vorwürfe an die Berlinale. Sie würde sich politisch nicht genug positionieren in Sachen Gaza. Der syrisch-palästinensische Regisseur Abdallah Al-Khatib hat einen Preis bekommen und teilte aus bei der Preisverleihung am Samstagabend. So sehr, dass Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD, der als Vertreter der Bundesregierung da war, aus Protest den Saal verließ. Und jeder Auftritt von Al-Khatib, der neben sich eine Palästina-Flagge hatte, er drohte. Wir werden uns an alle erinnern, sagte er, die für uns waren und alle, die gegen uns waren. Und dann sagte er noch, möglicherweise bringe ihm das als Flüchtling in Deutschland Nachteile, aber er sage es trotzdem. Ein letztes Wort an Deutschland. Ihr seid Partner im Völkermord gegen die Palästinenser.
Palestine remembers. We will remember everyone who stood with us And we will remember everyone who stood against us. Some people told me, maybe you have to be careful before you say what I want to say now, because you are a refugee in Germany and there is so many red lines. But I don't care. I care about my people, about Palestine. So I will say, my final word to German government, you are partners in the genocide in Gaza by Israel, but you choose to not care. Free Palestine from now until the end of the world.
Soweit der syrisch-palästinensische Regisseur Abdallah Al-Khatib auf der Berlinale. Und die Reaktionen darauf waren eindeutig. Silke Mehring fasst sie zusammen.
Kulturstaatsminister Weimer sprach von bösartigen Falschbehauptungen, die die politische Debatte vergifteten. Weimer hatte sich während der Berlinale ausdrücklich hinter Festivalleiterin Trisha Tuttle und Jurypräsident Wim Wenders gestellt. Den beiden war Zensur und institutionelles Schweigen vorgeworfen worden. Weimer hatte sie mit den Worten gewürdigt, sie hätten die Berlinale sehr ausgewogen und feinfühlig geführt und die Berlinale selbst als Ort bezeichnet, an dem freie Filmschaffende sich entfalteten und offen miteinander diskutierten. Auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner übte scharfe Kritik. Er sagte der Bild-Zeitung, es gehe den Aktivisten nicht um Frieden, nicht um differenzierte Kritik, es gehe ihnen allein um Israel-Hass. Bundesumweltminister Schneider hatte während der Berlinale Abschlussgala am Samstagabend den Saal verlassen und dazu später mitgeteilt, er halte die Aussagen des Filmemachers Al-Khatib für nicht akzeptabel.
Eine klar, also bei der Preisverleihung der Berlinale, womöglich wird uns das auch in den nächsten Tagen noch weiter beschäftigen. Silke Mehring fasste die Reaktion zusammen. Und jetzt ist Gelegenheit, an ein bemerkenswertes Theater zu gehen. Es ist nämlich das Theater Regensburg und ich sage das deswegen, weil es als Opernhaus des Jahres eines der 5 Sparten, die es da gibt, nämlich jetzt genau diesen Titel bekommen hat vom Magazin Oper. Dort wählt eine internationale Kritiker- und Kritikerinnen-Jury diesen Titel aus und er geht ausgerechnet nach Regensburg. Fragen wir doch den Intendanten Sebastian Ritschel nach dem Erfolgsrezept. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ich gratuliere erstmal.
Vielen herzlichen Dank. Das ist ein tolles Gefühl, ein tolles Geschenk.
Wie wichtig ist sowas wirklich?
Fürs Haus ist das ganz toll, für die Mitarbeitenden ist das eine große Auszeichnung für die Anerkennung der Arbeit, die wir jetzt gemeinsam seit 4 Jahren hier in Regensburg tun. Aber natürlich ist das auch ein riesengroßes Zeichen in die Branche, in die Theaterszene, dass eben auch ein Mehrspartentheater einen Award wie Opernhaus des Jahres gewinnen kann. Mhm.
5 Sparten haben Sie nämlich. Also in diesem Fall wurde die Oper adressiert, aber strahlt das auch aus auf die anderen Sparten?
Na, selbstverständlich. Wir sind ein Haus, was seit Beginn meiner Intendanz sehr intensiv mit den Sparten zusammenarbeitet. Das bedeutet, es gibt regelmäßig quasi Besuche und Kollaborationen der einzelnen Sparten miteinander. Einmal in der Saison gibt es ein riesengroßes spartenübergreifendes Projekt. In der letzten Saison war es zum Beispiel ein Event, das sich an Fellinis Schiff der Träume orientiert hat, wo alle Sparten miteinander gearbeitet haben. Und das ist ja das Tolle an einem Mehrspartenhaus, dass man die Künste so schön vereinen kann.
Aber 5 Sparten sind nicht selbstverständlich, ne? Einige haben 3, einige haben 4. 5 ist schon durchaus bemerkenswert und angesichts der diversen Sparpläne überall in der Republik könnten 5 Sparten auch mal irgendwann zu einer finanziellen Belastung werden, oder?
Sagen wir mal so, das tolle Zeichen des Freistaats Bayern in der ersten Saison meiner Intendanz war, wir dürfen Staatstheater werden. Und tatsächlich ist es jetzt seit einigen Tagen raus, dass am 8. Mai das Theater Regensburg zum Staatstheater erhoben wird. Das heißt, die finanzielle Situation ist erstmal ein bisschen gesichert. Freistaat und die Stadt Regensburg teilen sich dann die Kosten.
Aber mehr Geld gibt es nicht.
Es gibt natürlich mehr Geld, also die paritätischen Zahlungen werden angeglichen und ab einem gewissen Moment zahlt dann der Freistaat genauso viel wie die Stadt Regensburg, die momentan die Mehrheit der Kosten trägt. Und ich freue mich dann, dass wir gesichert finanziell erstmal in die nahe Zukunft blicken können. Und ja, das Leben ist abwechslungsreich und wir hoffen, dass es aber weiterhin positiv für uns bleibt, dass wir nicht von Sparplänen betroffen werden.
Denn Sie sind nun mal überwiegend eine kommunal finanzierte Kultureinrichtung. Das ist ja nun sowieso bei den Kommunen generell meistens angesiedelt, dass die Kultur bezahlen. Regensburg ist eine relativ wohlhabende Stadt. Da mag es vielleicht nicht ganz so einen großen Druck geben. Aber an anderen Orten in der Republik ist es schon mal ein bisschen anders. Kommunen sind oft überfordert oder fühlen sich zumindest überfordert mit der Kultur. Wie kann es sein, dass das in Regensburg offenbar einigermaßen gut funktioniert?
Ich glaube, wir haben eine gute Mischung. Das ist tatsächlich nicht erst seit 4 Jahren, seitdem ich die Intendanz innehabe. Das war auch vorher schon so, dass ein Theater hier eine große Akzeptanz in der Stadt hat. Und wir haben es geschafft, in der letzten Saison über 90% Auslastung mit unserem sehr breit gefächerten und vor allen Dingen ungewöhnlichen Spielplan zu bekommen. Und insofern blicke ich da sehr zuversichtlich in die Zukunft, dass dieser große Rückhalt in der Gesellschaft eben auch den Freistaat motiviert hat, weiter uns finanziell zu unterstützen, sodass wir da erstmal in einem sicheren Hafen liegen.
Denn gerade bei der Oper bleiben wir mal bei dieser Sparte, um die es ja eigentlich geht, bei Opernhaus des Jahres, auch wenn es noch 4 weitere Sparten gibt. Gibt es ja immer den Vorwurf, ziemlich teuer und nur für eine Elite. Was sagen Sie?
Das trifft in Regensburg definitiv nicht zu, das kann ich verneinen. Wir haben einen so breit aufgestellten Spielplan von Krabbelkonzerten, die auch an der Musiktheatersparte angegliedert sind, für Kids ab 2 bis hin zur großen Oper Tristan und Isolde und über Musical Operette. Heute Abend spielen wir eine europäische Erstaufführung. Während wir gerade telefonieren, laufen die letzten Klänge im Haltplatz unserer kleinen Kammerbühne, europäische Erstaufführung Lucidity, wo es um Demenz geht, vielleicht ein etwas spezielleres Thema mit der 80-jährigen Renate Behle in der Hauptrolle und im Bismarckplatz, wo morgen Abend die Gala stattfindet, ausverkaufte Operettenvorstellung Josef Bär, polnische Hochzeit. Beide Stücke, die man so nicht kennt, also die nicht einem Kanon entsprechen und trotzdem tatsächlich in Regensburg ihr Publikum finden. Und ich glaube, das liegt tatsächlich an unserem Gesamtpaket, dass wir nicht nur über Vorstellungen uns unterhalten, sondern tatsächlich auch Einführungen, Nachgespräche, auch Publikum hin vorbereiten, dass sie auch den Abend genießen können. Und gerade der Josef Bär, der Komponist der polnischen Hochzeit, ist groß ans Herz gewachsen seit vielen, vielen Jahren. Und das Regensburger Publikum hat sich schon sehr gefreut, dass nun endlich auch die polnische Hochzeit hier kommt. Insofern, nein, nicht für Eliten, sondern für die gesamte Breite.
Das war auch eine längere Recherche, glaube ich, ne? Weil Sie Josef Bär erwähnen. Jemand, der auch sozusagen aus einer jüdischen Tradition kommt, da sind Sie richtig auf Recherche gegangen, so wie ich gehört habe. Bis nach Paris sind Sie gefahren.
Richtig. Tatsächlich ist die polnische Hochzeit das bekannteste Werk von Josef Bär, vor über 10 Jahren auf CD aufgenommen worden. Und wir haben einen Klavierauszug gefunden des Prinzen von Schiras und haben tatsächlich dort rekonstruiert. In der polnischen Hochzeit haben wir vor knapp 1,5 Jahren bei seiner Tochter in Kisten noch Noten gefunden, die er nachkomponiert hat. In Paris, richtig. Die haben wir dann ediert. Und tatsächlich erklingen in unserer polnischen Hochzeit hier in Regensburg das erste Mal auch, ja, Noten erklingt Musik, die es bis dato noch nicht auf eine Bühne geschafft hat.
Wie findet man eine Balance? Es wird ja auch gelobt in dem Juryurteil, dass Sie mehr Neues als Bekanntes spielen, dass Sie eine umarmende Offenheit haben statt programmatischer Vorsicht. Ist eine schöne Formulierung, die hier in der Jurybegründung dort steht. Finde ich fast schon poetisch. Wie gelingt es Ihnen, offen zu sein für Neues, Neues auszuprobieren, was ja, glaube ich, auch wichtig ist für dieses Genre, und gleichzeitig aber auch die Traditionalisten an sich zu binden?
Ich bin Überzeugungstäter und meine Intendanz in Regensburg ist jetzt Ergebnis einer über 20-jährigen beruflichen Laufbahn, die sich immer durch Neugierde ausgezeichnet hat und ich immer der Regisseur, der Dramaturg war, der eher sich für Dinge interessiert hat, die noch keiner kannte, als die Standardwerke zu nehmen. Klammer auf, das ist natürlich viel einfacher, einen Verdi, einen Wagner, einen Puccini auf die Bühne zu bringen, weil man weiß, womit man es da zu tun hat. Und mich und meinen Chefdramaturgen Ronny Scholz interessiert seit jeher das Trüffel suchen und das Besondere suchen, und das geht tatsächlich über die Genregrenzen hinweg. Und ich bin der festen Überzeugung, und das haben wir ja auch gemeinsam schon an vielen Standorten betrieben, dass es wichtig fürs Publikum ist, dass es gut ist, was man auf die Bühne bringt, dass es wertvoll ist und nicht nur, dass es bekannt ist. Und unsere Aufgabe, und das sehe ich tatsächlich auch im Stadt- oder demnächst Staatstheatersystem, ist es, das Repertoire zu erweitern und dem Publikum wie in einem guten Restaurant auch immer etwas Besonderes zu bieten. Und ja, in Regensburg gibt es sehr viel Besonderes und wenig Altbekanntes, aber das ist dann so, dass das Publikum trotzdem in Strömen zu uns kommt und eben über die Genregrenzen hinweg, ja, bei uns sitzt und mit uns Abende verbringt. Und auch glücklich wieder rausgeht.
Ja, das ist doch das Allerwichtigste. Und auch wiederkommt, das ist ja auch wichtig.
Ja.
Gut und wertvoll, die beiden Begriffe haben Sie gerade verwendet. Was ist gut und was ist wertvoll in der Oper?
Das ist natürlich immer subjektiv und das ist ja das Tolle an Kunst, dass man darüber diskutieren kann. Ich glaube daran, dass Theater, auch Musiktheater, ein demokratischer Ort sein muss, in dem man Fiktionen präsentiert. In meiner ersten Saison haben wir die letzte Premiere mit 1984 von Lorin Maazel bestritten. Und gerade das ist ein schönes Beispiel, um zu zeigen, was Musiktheater kann. Es kann unmittelbar berühren. Es hat Musik, es hat Sprache, es hat eine Story, die man scheinbar kennt. Und trotzdem gibt es Diskussionsbedarf. Und ich fand es hervorragend. Wir haben zu jeder der Vorstellungen, das ist unser Standard, ein Nachgespräch angeboten und dort saßen nach 3 Stunden Oper auch bis zu 200 Leute im Nachgespräch und wollten miteinander über das Gesehene sprechen oder einfach nur zuhören. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass Musiktheater heutig sein muss und nicht heutig mit modernen verwechseln, sondern es muss Themen aufgreifen, die uns beschäftigen, die Teil unseres Lebens sind und dadurch auch Theater, Musiktheater, Oper eine Relevanz geben. Und das ist unser Bestreben und daran arbeiten wir jeden Tag sehr, sehr hart, dass wir hoffentlich das Richtige zum richtigen Zeitpunkt finden und dann auch in uns in der bestmöglichsten Form hier in Regensburg präsentieren.
Das haben Sie offenbar überwiegend getan, sonst hätte das Magazin Oper Sie nicht zum Opernhaus des Jahres 2025 ausgewählt. Und zwar international. Das ist ja eine internationale Auswahl, die da getroffen wird. Das Theater Regensburg, geführt vom Intendanten Sebastian Rietschel, am Montagabend ist große Preisgala. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch und natürlich noch viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank und auf ganz bald.
Gehen wir von Regensburg nach Berlin ans Deutsche Theater. Und dort wurde heute die Theaterfassung eines Romans einer, ja, in den USA durchaus legendären Künstlerin, Filmemacherin, feministischen Autorin gezeigt, Miranda Julie oder July, wenn man ihren Namen eigentlich auch ausspricht. Ihr erster Roman, der vor 10 Jahren rausgekommen ist, jetzt also auf der Bühne mit Maren Eggert in einem Soloabend. Und im Zentrum ist Cheryl, deren Leben etwas durcheinander gerät und dann offenbar auch mit ihrem Firmenchef und ihrer neuen Mitbewohnerin zu tun. Das alles wollen wir klären mit André Mumot, der jetzt aus der Premiere kommt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Auf der Website des Deutschen Theaters werden ja bei der Vorstellung der einzelnen Stücke immer so Schlagwörter mit dazugefügt. Hier steht Selbstverteidigung, Gefühlschaos, Mutterschaft. Also, was wird erzählt?
Eine Menge. Und alle diese Schlagworte kommen auch vor, aber man muss es vielleicht wirklich erstmal ein bisschen sortieren. Im Mittelpunkt steht eben eine Figur, diese Cheryl, eine Frau, die Anfang 40 ist, die in keiner Beziehung ist, aber ganz schrecklich seit vielen, vielen Jahren in einen älteren, 20 Jahre älteren Mitarbeitenden aus ihrer Firma verliebt ist. Da ist nicht viel draus zu ziehen für sie, aber sie hält eisern daran fest. Dann zieht tatsächlich eine junge Frau bei ihr ein, auch eine Tochter von Kolleginnen und Kollegen aus ihrer Firma, und die bringt ihr Leben tatsächlich in starke Unordnung. Was sie in ihrer Firma eigentlich macht, sind Selbstverteidigungsvideos für Frauen, die gleichzeitig ein Fitnessangebot sind. Also Oberarme straffen beim Boxen gegen mögliche Übeltäter, die einem im Park auflauern. Das sind die Videos, die sie produziert. Mhm. Und deshalb ist diese Selbstverteidigung ein ganz elementarer Teil dieses Textes, dieses Romans von Miranda July. Der bekommt dann eine ganz besondere Wendung in der Beziehung zu dieser jungen Frau, die dabei ihr einzieht und die unglaublich viel Chaos mit sich bringt. Denn diese Frau ist selbst ziemlich gewalttätig. Und dann beginnen die beiden Frauen sich über diese Gewalteskalation einander anzunähern. Die verprügeln sich gegenseitig, regelmäßig, immer wieder. Und man kann vielleicht mal reinhören.
Und nähern sich auf diesem Wege an.
Ja, die nähern sich an und es fängt dann auch an, zu einer erotischen Beziehung zu werden. Aber erstmal ist es ein Befreiungsschlag für diese Cheryl, gespielt von Maren Eggert. Und vielleicht hören wir das mal, wie sich das anhört.
Ich kämpfte mit Fäusten und Knien. Pop, pop, pop. Nicht nur, um mich zu verteidigen, sondern aus echter Wut. Zuerst auf sie, dann auf Leute wie sie, dumme Leute. Ich verpasste ihr Props dafür, dass sie jung war, ohne demütig zu sein. Wo ich in ihrem Alter so viel Demut besessen hatte. Ich biss sie in den Unterarm fast so fest, dass es blutete. Ich verpasste ihr einen Kopfstoß. Ihr und allen anderen, die einfach nicht kapierten, wie differenziert ich war.
Ja, also sie ist sehr differenziert. Sie findet sich auch selber sehr differenziert. Und da fängt schon diese typische Selbstironie an, die die Autorin so wunderbar einsetzt bei der Charakterisierung dieser Figuren.
Sie hört sich schon sehr differenziert an.
Sie ist sehr differenziert, sie ist sehr neurotisch, sie ist sehr nervös, sie ist sehr durch den Wind. Und sie hat eigentlich auch gar nicht so ein feministisches Lebenskonzept für sich. Sie behauptet es zwar, aber das funktioniert alles nicht. Vor allen Dingen, weil sie diesem viel älteren Mann hinterherläuft, der dann mit einer 16-Jährigen was anfängt und ihr darüber dann auch noch ständig schrecklich erotische SMS schickt, die sie dann irgendwie auch verarbeiten muss. Aber da passiert was, da verändert sich was. Sie bricht aus ihrem Cancan, auch der Kontrolliertheit ihrer Existenz aus. Das fängt erstmal mit diesen Prügeleien an, hat aber dann auch was damit zu tun, dass sie sich eigentlich ein Kind wünscht. Und auch darum geht es stark an dem Abend und darum, dass dafür vielleicht auch nicht unbedingt diese klassische heterosexuelle Beziehungskonstellation nötig sein muss.
Und das alles gespielt von einer Frau, nämlich Maren Eggert, die da im Zentrum dieses Abends steht. Und all diese Figuren, die Sie erwähnt haben, die sieht man ja nicht. Die muss man sich eben vorstellen. Wie funktioniert das?
Ja, sie spielt das alles an, aber im Grunde genommen als jemand, der uns ein Theaterstück ihres eigenen Lebens vorführt.
Sie spielt die Figuren auch an, als ob sie da wären?
Sie spielt sie an. Sie hat auch eigene Stimmen für die unterschiedlichen Figuren zum Teil, vor allen Dingen für die Therapeutin, mit der sie immer wieder diese ganzen Probleme auch durchspricht. Da macht sie also tatsächlich den Dialog mit sich selber auf. Und das ist aber wirklich so ein bisschen Theater auf dem Theater, weil das Bühnenbild von Diana Berndt eben auch so gestaltet ist, dass wir den eisernen Vorhang quasi ein zweites Mal auf der Bühne haben. In diesem eisernen Vorhang sind aber lauter kleine Schubfächer und Fenster eingebaut, aus denen Maren Eggert dann kleine Kulissen ziehen kann. Ein Telefon oder was sie eben gerade so braucht, um eine Szene anzuspielen. Es kann auch eine Tür geöffnet werden und dann ist man in diesem mit Topfpflanzen dekorierten Therapiezimmer, wo sie dann eben mal eben sich selbst, also die Hauptfigur oder ihre Therapeutin spielt. Und das macht sie wirklich schon sehr, sehr virtuos, aber eben als jemand, der uns, dem Publikum, das alles erzählt, mit so einem leicht entschuldigenden Ton. Ihr ist das auch alles wahnsinnig peinlich, weil das ja alles überhaupt nicht funktioniert und weil ihr das auch eigentlich total unangenehm ist, dass sie da plötzlich anfängt, Gefallen an so gewalttätigen Rollenspielen zu finden. Und da kann sie dann eben immer wieder andeuten, wie sie auch die Figuren um sich herum erlebt. Also es ist mehr so, dass sie uns zeigt, wie diese junge Frau, die da in ihr Haus einfällt, für sie selber wirkt und auf sie wirkt. Und das macht sie ganz fabelhaft, weil sie da wirklich virtuos von einer Figur zur anderen springt, aber immer sie selbst bleibt in dieser Hauptrolle.
Miranda July ist ja wirklich auch inzwischen eine Ikone, ich sag mal, der alternativen Filmautorenschaft geworden in den USA, zum Beispiel aber als Romanautorin, also wirklich jemand, der auch einen gewissen Stardom hat, was in Deutschland vielleicht ist der Name nicht ganz so bekannt wie in Amerika zum Beispiel. Aber was auffällt, ist, dass sie viel auf dem Theater in Deutschland gerade gezeigt wird. Erst vor 10 Tagen, wir haben auch dahin geschaut, bei den Berliner Sophienseelen. Wie kommt es, dass sie gerade so viel im deutschsprachigen Theater zu erleben ist?
Ja, es sind ja auch nicht wirklich Theatertexte und das hat man auch heute Abend übrigens zum Teil dann doch gemerkt, dass das ein dicker, langer Roman ist, der sich ja eigentlich viel Zeit nimmt, diese Charakterstudie zu entwickeln. Das muss schon sehr auf knappe 2 Stunden zusammen kondensiert werden und da kommt auch nicht alles ganz so optimal inhaltlich rüber, wenn es auch schauspielerisch großartig ist. Aber das sind eben Frauenfiguren, die wirklich was hergeben und es sind auch Frauenfiguren, die nicht unbedingt ganz jung sind und ins Leben hineinsteigen, sondern die schon ein paar Jahrzehnte erlebt haben. Also Frauen um die 40 herum, das ist so ein bisschen ihre Spezialität. Und es gibt halt in den Theatertexten solche Rollen auch für Schauspielerinnen nicht. Und wir haben das gerade in den letzten Jahren ja immer wieder erlebt, dass Schauspielerinnen, wenn sie ganz tolle Rollen spielen wollen, dann müssen sie plötzlich anfangen, die Männerrollen zu spielen und die umzubauen und zu hinterfragen. Aber so eine Rolle, wie wir sie heute Abend zum Beispiel gesehen haben, ist was Besonderes, weil es eben auch nicht für etwas steht, was diese Frau macht. Das ist keine Message-Protagonistin, sondern das ist eine Frau aus dem Leben mit einer komplexen Geschichte, mit einem komplexen Alltag. Und die ist eben auch widersprüchlich. Die ist nicht dazu da, um uns zu belehren oder um uns irgendwie ein großes Vorbild zu sein, auch wenn man sich mit ihr identifizieren kann. Aber es ist eine pralle Alltagsfigur. Und ich glaube, das ist gerade das, was auch die Schauspielerinnen und die Regisseurinnen, in diesem Fall Sarah Kurze, auch reizt an diesen Texten, weil da kann man Frauenleben spielen. Also nicht nur Frauenbotschaft, sondern wirklich Frauenleben.
Also offenbar auch anschlussfähig. Und etwas, was auch auffällt, es ist eben ein Abend für eine Schauspielerin, also ein Soloabend, in diesem Fall Maren Eggert. Und wenn man sich zum Beispiel das Theatertreffen anschaut, da gab es ja auch gleich zwei solcher Abende, die wirklich Soloabende waren. Es scheint so ein bisschen eine kleine Tendenz zu geben, dass in deutschsprachigen Theatern viele Soloabende stattfinden.
Das ist gerade absolut so. Das ist völlig richtig. Beim kommenden Theatertreffen wird es die Fräulein Else vom Volkstheater Wien geben und die Serotonin-Aufführung nach Houellebecq vom Hans-Otto-Theater Potsdam. Das sind riesige Solostücke, vor allen Dingen Serotonin, dauert, ich glaube, 5,5 Stunden. Das ist gerade unglaublich angesagt. Man merkt, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer Lust darauf haben, auch sich von so einer großartigen Schauspielerin wie Maren Eggert heute durch ein ganzes Buch führen zu lassen und sich von dieser Schauspielkunst beeindrucken zu lassen, was die da alles rausholt. Und das muss man auch wirklich nochmal sagen, wie sie so ganz verlegen, nervös und atemlos durch diesen Text geht und den aber auch wirklich beherrscht, also ganz viele Nuancen da reinbaut und vor allen Dingen Pointen setzt. Das hat sie wirklich besonders schön gemacht. Und im Gegensatz zu vielen, vielleicht auch den eher männlichen Kollegen in diesem Feld, ist es trotzdem bescheiden. Es ist nicht zu aufdringlich, was sie macht. Es ist durchaus ein Abend, der leise Töne auch anschlägt und dabei wirklich amüsiert und die tieferen Elemente dieser Figur zumindest wirklich auch zum Tragen bringt. Und da sieht man, dass auch so Solo-Theater wirklich was sehr Aufregendes und Schönes sein kann.
Also hingehen ins deutsche Theater zu Maren Eggert. Das auf höre ich Fall. Aus Ihren Worten. André Mumm, ganz begeistert von diesem Abend im deutschen Theater. Dieser Theaterabend nach Miranda July. Der erste fiese Typ mit Maren Eggert, also dieser Soloabend. Vielen Dank.
Sehr gern.
Das Ballett in Hamburg hat schon einige Turbulenzen erlebt in letzter Zeit und kommt heute aber mit einem neuen Abend raus, eine Premiere. 90 Jahre Tanzgeschichte sollen da gezeigt werden. Fast Forward. Elisabeth Nehring kommt aus dieser Premiere und da ist eben auch Teil dieses Abends eine Uraufführung von Chay Chin. Und das wollen wir erstmal klären. Wer ist sie, Chay Chin? Die ist nämlich Musik, die Teil dieser Inszenierung ist. The Moon in the Ocean, so heißt dieser Abend. Diese Uraufführung als Teil des Abends. Also, Elisabeth Nehring, unsere Tanzkritikerin. Die Frage an Sie. Wer genau ist Chay Chin?
Also Chay Chin ist eine der Protagonistinnen aus der Tanzszene Chinas, die seit einigen Jahren daran arbeiten, den zeitgenössischen Tanz im Land, ja, ich würde mal sagen, aufblühen zu lassen. Sie ist selbst Tänzerin und hat 2014 als Choreografin das Chay Chin Dance Theater gegründet. Das ist auch ein zunehmend wichtiger Akteur in der Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes in China. Vor 2 Jahren wurde Chay Chin zur künstlerischen Leiterin eines Festivals, was an ganz vielen verschiedenen Orten rund um Hongkong veranstaltet wird. Also sie ist in China im Sinne des zeitgenössischen Tanzes sehr aktiv. Sie bringt auch europäische und amerikanische Choreografen ins Land und ist eben auch seit einigen Jahren in Europa sehr gefragt, hat zum Beispiel als erste chinesische Choreografin für das Ballett der Pariser Oper choreografiert.
Nun heißt, ihre Uraufführung hat einen sehr, ja, fast schon poetischen Titel, The Moon in the Ocean, für das Ballett Hamburg. Was hat sie da gezeigt?
Chay Chin ist ja wie ganz viele ihrer Kollegen aus dem asiatischen Raum bekannt für einen sehr fließenden Bewegungsstil. Das sind Choreografien, die quasi bruchlos ineinander übergehen. Das kennen wir zum Beispiel auch von Tao Dance, der berühmten zeitgenössischen Tanzkompanie aus Peking, für die Chay Chin übrigens auch mal getanzt hat. Und so funktioniert auch The Moon in the Ocean. Das ist ein großes Gruppenstück, ja, ich würde mal sagen, mit einem fast überzeitlichen Anspruch. Alle sind gleich gekleidet in weite blaue Hosen. Wir sehen einen einzelnen Tänzer, der sich im Lotussitz an den Bühnenrand setzt zu Beginn und die Augen schließt. Und dann wirkt es, als wenn so ein Traum beginnt, in dem sich Gruppen von Tänzerinnen und Tänzern immer wieder neu zusammenfinden. Auseinander fließen, zerstäuben, zusammenkommen. Und auf diese Art wird eine Art Tableau erschaffen, in dem die Tänzerinnen wie Elemente wirken, so wie strömendes Wasser gemeinsam. Oder sie werden zu Bergen und dann gehen sie wieder auseinander wie Luft. Und dann gibt es so einzelne Setzungen, zwei oder drei Tänzerinnen in anderer, eher zeremonieller Kleidung auf Spitzenschuhen. Die Choreografin übrigens benutzt sie laut eigener Aussage zum ersten Mal. Und da kann man sicher nach einer Geschichte suchen, einem Narrativ, aber ich hatte doch den Eindruck, dass der gemeinsame organische und zugleich abstrakte Bewegungsfluss das zentrale Element dieser Choreografie ist. Und das hat was Suggestives, aber auch ein bisschen Reibungsloses. Und mein Problem mit dieser Uraufführung war die Musik, die dem Ganzen einen doch zu deutlichen Hauch von Kitsch gegeben hat heute Abend.
Wir haben ja vorhin schon ein bisschen daraus gehört. Nun ist natürlich die Frage, das ist ja Teil eines Gesamtabends, Fast Forward, dort beim Ballett Hamburg. Wie fügt sich das ein, was die chinesische Choreografin dort anbietet in die Gesamtdramaturgie des Abends?
Ja, der Abend wird gerahmt von zwei großen Gruppenstücken, zwischen denen gut 90 Jahre liegen. Er endet mit dem von Chae Chin und begonnen hat er mit einem Klassiker der Moderne, mit Balanchines Serenade, 1935 erschaffen als eines der sogenannten weißen Ballette, ganz puristisch auf den tanzenden Körper konzentriert, dekorationslos mit einer vollkommen durchästhetisierten Körperlichkeit. Die Tänzerin in hellblauen langen Tütüs vor blauem Hintergrund, das war ja das Markenzeichen Balanchines, dem Choreografen der Neoklassik. Und die Tänzerinnen, die wirken so manchmal wie geometrische Gebilde im Raum oder bilden so kaleidoskopartige Strukturen. Das war ja damals ganz neu und hochmodern. Balanchine hat ja quasi das Ballett von jeglicher Dekoration und jeglichem erzählerischen, psychologisierenden Gestus entkleidet. Und ja, ich würde mal sagen, in dieser Suche nach Harmonie, nach Eleganz, trifft sich das Werk Balanchines vielleicht mit dem von Chae Chin, obwohl es ganz anders ist. Und dazwischen, zwischen diesen beiden großen Werken, liegen zwei Kammerspiele. Der Totentanz von Markus Morau von 2023 und die Annonciation von Angeline Préjoukhaj von 1995.
Wenn man aus diesem Abend etwas über die Entwicklung des Tanzes lernen möchte, jenseits einfach dessen, dass man diesen Abend für sich genießen will, was lernt man?
Man lernt, dass die Entwicklung der Kunst niemals linear verläuft, würde ich sagen, also in diesem Falle der Tanzkunst, sondern dass seit, sagen wir mal, 50 Jahren sich die Tanzkunst so stark ausdifferenziert hat und unglaublich viele verschiedene Stile und Ansätze und Tanzkulturen nebeneinander existieren seitdem und dass das was ganz Großartiges ist. Der Totentanz von Markus Moreau zum Beispiel, der ist so eine Art theatrales Kammerspiel. Drei TänzerInnen in langen schwarzen Röcken, einer auf einer Art Bahre, die er dann verlässt, um mit den beiden anderen in einen so ganz disruptiven, zersplitterten Tanz einzutreten. Ich musste bei diesem Stück an Tolstois Geschichte vom Tod des Iwan Iljitsch denken, wo beschrieben wird, wie sich der Sterbende fühlt, als würde man ihn in einen dunklen Sack drängen und er versucht, sich immerzu zu befreien daraus mit aller Macht, aber es gelingt ihm nicht. Und so einen Eindruck hatte ich auch bei diesem Stück, etwas ganz, ganz Zersplittertes, Disruptives. Und das ist natürlich der totale Kontrast zu der Harmonie der anderen Stücke. Und ich würde sagen, das ist für mich so das Spannende an der Tanzkunst, diese Gegensätze.
Wie haben Sie die Tänzerinnen und Tänzer überzeugt?
Ich finde, die haben das gut gemacht. Diese unterschiedlichen Bewegungsstile sind ja durchaus herausfordernd, insbesondere für ein Ensemble, das sehr lange von einer Bewegungssprache und auch einem erzählerischen Ansatz von John Neumeier bestimmt war. Bei dem Balanchine-Stück am Anfang, das ja eine extreme Präzision erfordert, hatte ich vielleicht zwei, dreimal den Eindruck, dass das Ensemble ein bisschen fahrig war. Das kann sich aber noch eintanzen. Aber insgesamt ist die Kompanie sehr gut aufgestellt, trotz der schwierigen Situation, in der sie ja ist derzeit.
Ja, ja, Sie sprechen vermutlich auf das an, was da im letzten Jahr nämlich passiert ist, als es da ja heftige Turbulenzen gab, nach dem Intendant Demis Volpi, dem ja Machtmissbrauch vorgeworfen wurde, gehen musste. Seitdem gibt es eine Übergangsleitung. Kehrt so langsam, gut, wir haben noch keinen regulären neuen Ballettintendanten, aber kehrt so langsam wieder Ruhe ein ins Ballett in Hamburg?
Ja, ich hatte schon den Eindruck, dass jetzt langsam auf jeden Fall Ruhe einkehrt und auch da nochmal nachgefragt, das Ensemble tritt jetzt in einen Prozess ein, wo es gemeinsam klären wird, in welche Richtung es gehen soll. Das ist ja auch etwas ganz Neues, gar nicht so besonders üblich und mein Eindruck war schon, dass der Fokus auf jeden Fall wirklich auf der künstlerischen Arbeit liegt und das ist auch total okay gerade.
Elisabeth Nehring, unsere Kritikerin über den neuen Abend des Hamburg Balletts. Vielen Dank. So, Und es ist noch Zeit für eine kurze Hommage an ein wundervolles, wundersüßes Insekt. Und ich freue mich schon drauf, wenn es wieder da ist demnächst, wenn der Winter endlich vorbei ist. Arnold Zesek aus den Feuilletons vom 23. Februar.
Psst. Man wundert sich immer, wenn sie fliegt. Eigentlich ist Psst auch unpassend. Eher ist ein Prrrr zu vernehmen, wenn die kleine Hummel ums Erdenrund fliegt. So beginnt, nein, kein Sachbuch für Kinder, sondern eine Ausführung von Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau. Wir zitieren den FR-Artikel aus Sympathie für Hummeln und für feuilletonistische Nebensächlichkeiten und um sie wissen zu lassen, warum Hummeln trotz ihres bauartbedingt enormen Energieverbrauchs beim Fliegen nicht überhitzen. Kann ja sein, dass ihnen das mal bei, wer weiß denn sowas, weiterhilft. Laut FR-Autor Hesse erwärmt der energieintensive Flügelschlag die Hummel einerseits, führt andererseits aber auch viel Wärme ab. Und so kann das putzige Insekt munter durch die Lüfte brummeln. Was die feuilletonistischen Hauptsachen betrifft, wären da zunächst die Berlinale Resümees. Alles stirbt außer der Glaube an das Kino, verkündet die Tageszeitung Die Welt, in der Marie-Louise Goldmann zwei Leitthemen der diesjährigen Berlinale hervorhebt. Da war einerseits das Motiv, das die 22 Wettbewerbsfilme fast ausnahmslos beschäftigte. Familie in allen erdenklichen Konstellationen. Als biologische, selbstgewählte und aufgezwungene, als Zumutung, Notwendigkeit und Heilung. Das zweite Thema beherrschte die Momente zwischen den Filmen. Gaza und die politische Positionierung der Berlinale. Da war der offene Brief, der Berlinale vorwarf, sich nicht genug zur Situation in Gaza zu positionieren. Und dann war schließlich die Abschlussgala, die abermals einigen Preisträgern ermöglichte, mit Palituch und Flagge von Genozid und Völkermord zu sprechen. Marie-Louise Goldmann in der Welt. Zum Gaza- und Pali-Thema bemerkt Andreas Kilp in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ein Filmfestival, das sich dem politischen Kino verschrieben hat, darf sich nicht wundern, wenn es von politischen Aktivisten als Bühne missbraucht wird. Aber der Ton, den der syrisch-palästinensische Regisseur Abdallah Al-Khatib in seiner Dankrede für die Auszeichnung seines Werks Chronicles from the Siege angeschlagen hat, ist dennoch neu. Al-Khatib drohte dem Publikum unverhohlen, wenn Palästina erst befreit sei, werde man sich an jeden erinnern, der gegen uns war, sowie auch an jene, die zum Genozid Israels geschwiegen hätten. Dass die Berlinale wegen dieser Vorkommnisse nicht auseinanderflog, schreibt Kathleen Hildebrandt in der Süddeutschen Zeitung der Geschicklichkeit der Moderatorin Desiree Nosbusch und der Festivalleiterin Trisha Tuttle zu. Im Übrigen zitiert Hildebrandt im Rückblick auf die Abschlussgala einen der besten Sätze des Abends, wie sie lobt. Ausgesprochen von Ingo Vlies, dem Produzenten des Films Gelbe Briefe von Ilka Çatak, Gewinner des Goldenen Bären. Wir sind keine Feinde. Wir sind Verbündete. Die wahren Feinde sind nicht hier unter uns. Es sind die Autokraten, die rechtsextremen Parteien, die Nihilisten unserer Tage. Lasst uns nicht einander bekämpfen, lasst uns sie bekämpfen. Die zweite feuilletonistische Hauptsache ist die Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, erstmals erschienen am vergangenen Freitag. Lautsprecher der anderen nennt Die Welt die neue Zeitung. Michael Pilz berichtet, dass Silke und Holger Friedrich, die Verleger der Ostdeutschen Allgemeinen, die FAZ, die SZ, die Taz, die Zeit und den Spiegel für einen kommunikativen Flurschaden verantwortlich machen. Der bestehe darin, weder zum Diskurs eingeladen, noch das transformatorische Wissen der Ostdeutschen gehoben zu haben. Und da haben die Friedrichs nicht Unrecht, findet Pilz. FAZ und Süddeutsche ließen den Osten früher links und lassen ihn heute rechts liegen. In der so gemaßregelten FAZ vergleicht Simon Strauß die neue Ostdeutsche Allgemeine mit der Sonderausgabe der Zeit anlässlich ihres 80. Geburtstags. Der deutsche Zeitgeist, so wie er sich in den zwei Zeitungsausgaben dokumentiert, stellt sich janusköpfig dar. Während die einen routiniert auf ihren Westwohlstand zurückschauen, sehen die anderen vergeltungsfroh eine Ostwende voraus. Die eigentliche Repräsentationslücke ist noch gar nicht erkannt. Wer schreibt noch für das Allgemeine? Um nicht parteiisch zu werden, lassen wir diese Frage offen und sagen nur, alles Gute und auf bald.
Arnold Zesek aus den Feuilletons vom 23. Februar. So, und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.